You're listening to Radio Golf Show. Liebe Golfschauhörer, heute gibt es richtig einen vor den Latz. Mein Name ist Frank Förster, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dankeschön. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht darüber diskutiert wird, wie weit der moderne Golfpro den Ball prügelt, sei es von jubelnden Fans, die sich über eine 300-Meter-Rakete freuen, oder von den empörten Experten, die beklagen, dass die klassischen Golfplätze des Golden Age überpowered werden. Ich bin sicher, dass Golfer aus beiden Camps diese Folge mit großem Interesse hören werden, denn wir haben heute den amtierenden World Long Drive Champion Martin Borgmeier zu Gast. Ein Mann, der Rory und DJ wie Kurzwürste aussehen lässt. Herzlich willkommen, Martin. Servus, grüß dich. Wie geht's dir?
Ja. Grüße dich ebenso. Das war eines der schönsten Intros, die ich je bekommen habe. DJ und Rory sind Kurzwürste. Das finde ich schon mal gut.
Weiß ich nicht. Also nicht wenn. Aber es stimmt ja, denke ich mal, nicht? Ich meine, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel. Ist jetzt schon ein paar Monate her. Hast du bestimmt schon sacken lassen. Aber so viele amtierenden Weltmeister in Deutschland haben wir ja zurzeit nicht. Wir hatten unsere Crossgolfer hier bei uns in Radio Golfshow, und außer der Biathletin, die Denise, wie heißt sie? Weiß gar nicht. Die im Biathlon jetzt Weltmeisterin gewonnen hat. So viele kenne ich nicht. Vielleicht haben wir noch einen Rodler oder irgendeinen Sportschützen, aber Weltmeister, yeah. Und ich freue mich persönlich, dass du hier bist. Wo fangen wir denn mal an? Ich denke, du hast ja nicht als Long Driver angefangen. Aber kannst du dich an den Moment oder, sag ich mal, an die Momente in deinem Leben erinnern, an denen du zuerst deine Leidenschaft zum Golf und dann deine Leidenschaft zum Long-Drive-Sport entdeckt hast?
Ja, das weiß ich noch sehr genau. Und Frank, schade eigentlich, dass es heute noch keine Kinder gibt, die unbedingt Long-Driver werden wollen. Ja, da brauchen wir noch ein paar Jahre. Müssen wir uns vielleicht noch auch preisgeldtechnisch ein bisschen weiterentwickeln. Und dann geht es vielleicht in die Richtung. Also viele wollen Golfer werden und machen dann irgendwann den Schwenk. Und so war das bei mir auch. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war knapp 10 Jahre alt, da habe ich aus 80 Metern, ich weiß noch damals mit einem Eisen 8, auf der Bahn 16 im Golfclub Paderborner Land eingelocht. Ich habe selber nicht gesehen, weil das war so ein bisschen erhöhtes Grün, und neben mir auf dem Fairway auf der Bahn, die entlang führte, daran an der 10, mhm, da standen dann Spieler und haben das gesehen, wie der Ball ins Loch gegangen ist, und haben wild angefangen zu jubeln, und ich wusste gar nicht warum. Und dann bin ich da hingegangen und habe den Ball aus dem Loch geholt. Und das war so der Moment, das war unbeschreiblich, und ich wollte immer wieder Golf spielen. Und dann habe ich meinen Donnerstag als kleiner Bub komplett umstrukturiert. Da war nämlich Basketballtraining und Messdienerunterricht. Und an dem Tag war eben auch Golftraining. Und dann musste ich mich entscheiden, was mache ich jetzt von den drei Sachen. Und dann ist es glücklicherweise für mich jetzt heute Golf geworden. Ja, habe dann lange zwischendurch das Thema ein bisschen ruhen lassen, weil ich so den üblichen Weg gegangen bin nach dem Abitur. Ich habe dann einen Bachelor of Arts gemacht in BWL und später berufsbegleitend auch noch einen Master in Wirtschaftspsychologie. Das ist der schönste Zungenbrecher, der in der deutschen Sprache gibt, ja, mit dem PS. Das ist in Englisch mit Business Psychology ein bisschen einfacher. Ja, und habe das alles bin so meinen normalen Weg gegangen, sage ich mal, und das alles parallel dazu gemacht, dass ich die Liebe zum Golfschläger wiederentdeckt habe, weil einige Kunden und auch Kollegen Golf gespielt haben. Mhm. Und ja, als die dann so gesehen haben, wie weit ich den Ball schlage, und ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, ja, wie weit ich den Ball schlage, weil natürlich, wenn ich mit meinen Kollegen, die gerade angefangen haben zu golfen oder vielleicht auch teilweise schon jenseits der 60 Jahre alt sind, dann ist es jetzt nicht besonders verwunderlich, dass ich als 26-Jähriger den Ball an den vorbeischlage. Ja, das passiert halt einfach. Nur ob das jetzt halt 60 Meter sind oder 100 oder 120 Meter mehr, das weiß man ja auch manchmal gar nicht so genau. Ja, weil das auch nicht unbedingt gerade, also ich laser jetzt nicht immer gerade zu dem Ball zurück zu meinem Spieler, ja. Weil so richtig bloßstellen möchte ich ihn dann natürlich auch nicht. Aber die Jungs damals, und das war dann inzwischen jetzt schon im Fürther Golfclub, da bin ich schon nach Erlangen gezogen aus beruflichen Gründen in der Nähe von Nürnberg. Und die haben dann gesagt, da bei mir damals in der Mannschaft, Junge, du musst mal das Long Driving ausprobieren. Da gibt es so spezielle Wettkämpfe, mach da doch mal mit. Und dann war passend dazu auch noch 2017 die erste German Long Drive Championship damals. Und da habe ich dann mal mitgemacht und bin auf Anhieb Zweiter geworden. Und das nur, weil ich im Finale alle Balance ausgeschlagen habe, weil mir natürlich komplett die Erfahrung fehlte, ja. Und das Grid dazu war auch noch relativ schmal. Das war nur 40 Yards breit damals oder 40 Meter, also eher für Long Drive-Verhältnisse eng. Und die Profis teilweise vor Ort haben natürlich gesagt, Martin, bitte, bitte nimm dieses Thema ernst. Wir glauben, du hast sehr großes Potenzial. Das habe ich dann auch gemacht im Winter und bin danach dann sofort in der Rangliste europäischer Meister geworden, 2018. Also das hat gut angefangen und das war so auch der Moment mit meinem ersten Turniersieg in Belgien im April 2018, wo ich gemerkt habe, jo, dieses Thema, das ist was, das ich machen möchte, dieses Gefühl möchte ich immer wieder haben und vor allem, ich merke hier eins zu eins, dass die Arbeit, die ich da reinstecke, auch im Ergebnis nachher landet, ja, dass die Tendenz klar erkennbar ist. Und das hat man halt in vielen Konzernjobs heute nicht. Und so war ich natürlich auch in einem Konzernjob in Anführungsstrichen gefangen. Ich habe IT-Vertrieb gemacht, war da, glaube ich, ganz gut unterwegs und wurde als eines der High Potentials oder wie auch immer sich das dann nennt, geführt und bin auch ganz gut aufgestiegen. Hat auch oft Spaß gemacht, aber oft eben auch nicht. Und ich sage mal, der große Unterschied für mich war wirklich, dass ich im Long Driving und mit all dem, was ich da drum zum Teil selbst dazu beitrage, was mein Output ist. Und das war halt im Konzernleben oft nicht so. Da ist man natürlich in dieser Sicherheitsbubble drin, aber man selber ist nicht oder sehr oft nicht alleine für den Erfolg verantwortlich. Und das ist jetzt komplett anders.
Ja, und also ich meine, es ist unglaublich, dass du 2017 damit angefangen hast und 5 Jahre später Weltmeister bist. Ich meine, das ist ja nicht, ich meine, du hast gesagt, ja, 2017 war die erste Long Drive-Meisterschaft in Deutschland. Aber der Sport, den gibt es ja schon länger. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, wie 90er Jahren Jason Zubak und die ganzen Jungs, die da, also ich meine, da haben ja auch welche von der Tour. Ich glaube, Payne Stewart hat da mal mitgemacht, ja. Es ist ja kein neuer Sport. Ich habe mir heute noch mal das Finale angeschaut, mit Bryson und den anderen beiden. Ich weiß nicht, wer die anderen beiden im Halbfinale waren. Es ist ja schon wirklich knallhart, ja, sage ich mal. Erklär uns vielleicht bitte mal das Format. Ich weiß nur, dass man 2,5 Minuten, also 150 Sekunden Zeit hat, 6 Bälle zu schlagen. Und das sind ja nur 25 Sekunden pro Ball. Ja,
Ja, so in etwa vom Timing her, ja.
an was denkst du da? Ich meine, siehst du wie beim normalen Golfspiel, siehst du eine Kurve? Ich meine, Bryson hat die Dinger 400 Yards gekloppt und hat einen kleinen Fade gespielt. Unglaublich. Und du hast das Grid angesprochen. Ich meine, ich weiß nicht, wie breit das Grid ist, aber 40, 50 Yards bei 400 Yards Entfernung ist ja ganz schön eng, nicht? Denn die
Ja, das
Distanz.
ist optisch wird das dann langsam schmal, das stimmt schon. Also das, wo wir anfangen müssen, ist das, was die meisten gar nicht sehen, was im Fernsehen nachher da stattfindet oder jetzt lange auf YouTube, wir hatten natürlich durch Covid einen kleinen großen Break im Sport drin. Ja, vorher waren wir auf Golf Channel und dann wurden wir quasi zurückgestuft auf YouTube, dadurch, dass ein paar Leute das Thema am Leben gehalten haben. Aber glücklicherweise sind wir ab diesem Jahr offiziell mit World Long Drive wieder auf Golf Channel zu sehen. Ich habe auch persönlich als World Champion dafür gesorgt, dass wir dieses Jahr am 21. Mai in Deutschland ein Event auf Sky bekommen, und zwar einen vierstündigen Live-Broadcast unmittelbar vor der PGA Championship. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber wir müssen an der Stelle anfangen, wo überhaupt erstmal verstanden werden muss, wo geht Long Drive los? Weil wir starten nicht im Viertelfinale oder Halbfinale, das, was man dann dort
Genau.
sieht oder das, was man im Fernsehen sieht, sondern wir starten bei der World Championship mit 128 Teilnehmern und spielen Runden mit 16 Leuten pro Runde nach einem Punktesystem mit 4 Leuten gleichzeitig auf der Teebox. Das muss man ein bisschen mitdenken. Von diesen 4 Leuten bekommt der längste Ball dieses Satzes 200 Punkte, der zweite zweitlängste Ball bekommt 100 Punkte, der dritte 50, der vierte 25. Und wenn man das Grid, du hattest es angesprochen, das ist zwischen 40 und 60 Yards breit, je nachdem, wo man spielt. Mesquite zum Beispiel 60 Yards breit, aber das ist auch das absolute Maximum. Nichtsdestotrotz, visuell bei 400 Yards, da werden die Flaggen schon ganz schön schmal da hinten. Ja, also
Ja.
da viel Schlaglächenabweichung kann man sich da nicht erlauben. Und vor allem bei den Geschwindigkeiten. Und dieses Punktesystem wird so durchgespielt in einer 16er-Gruppe, dass jeder mal gegen jeden spielt und am Ende wird nach den Punkten geschaut und bei 8 gecuttet. Das heißt, die Hälfte fällt raus. Das wird in verschiedenen Gruppen so oft wiederholt und lange gemacht, bis nachher eben nur noch die Top 8 übrig bleibt. Das sind eine ganze Menge Runden. Ich glaube, das müssten so 5 sein, so sind im Dreh, 4 oder 5 Runden. Und am Ende spielen wir jetzt inzwischen wieder im TV 1 gegen 1. Das heißt, dann wird je nach Seed wird dann eben nachher gegeneinander gespielt im Head-to-Head-Match. Jetzt bei der World Championship, die ich gespielt habe, war das, die ich gewonnen habe, war es noch ein bisschen härter. Da spielt man ab der Top 8 in 2 Vierergruppen. Die Top 2 kommen jeweils weiter. Und dann wird das nochmal gemacht bis zur Top 4. Die Top 2 kommen wieder weiter. Und dann eben das kommt das Finale, das Bryson und ich dann gespielt haben. Also da ist vorher eine ganze Menge Arbeit zu tun, bis man überhaupt in diese 1 gegen 1 Matches kommt. Und das wird von den meisten übersehen, weil viele Favoriten fliegen auch vorher raus. Wenn du zweimal OB schlägst, weil du aus irgendwelchen Gründen einen schlechten Tag hast oder die Nerven flattern, dann wird es eng. Und dann muss schon der Rest komplett hundertprozentig hinhauen, dass man nicht im Cut landet. Und da sind schon viele Überraschungen passiert.
Ja. Über wie viele Tage geht das denn? Ich meine, denn
Ja.
allein dieses Finale oder das Halbfinale und dann das Finale mit dir und Bryson, das dauert, der YouTube-Clip ist 10, 12 Minuten oder sowas in der Gegend. Auf jeden Fall angucken, Jungs und Mädels. Super Zeit. Aber ich war richtig müde und fertig, nachdem ich das gesehen habe.
Ja.
Also, es ist ja nicht, dass ihr da nicht auf dem Tee steht und da mal kurz den Ball da ein bisschen schubst und so weiter. Das ist ja wirklich Rapid Fire, sage ich mal.
Ja, das ist natürlich ein Flow, den viele Longdriver oder diejenigen, die es wirklich professionell ernst nehmen, drin haben. Ja, die 2 Minuten 30, ich gucke da auch nicht mehr auf die Uhr. Ich gucke meistens einmal nach 3 Bällen auf die Uhr und wenn dann noch 1:10 oder irgendwas zwischen 1:5 und 1:10 steht, bin ich gut dabei. Wenn es drunter ist, dann weiß ich muss mich ein ganz kleines bisschen beeilen. Das heißt, die Pre-Shot-Routine, die wir da durchgehen, die ist völlig drin. Und ja, ab und zu passiert es nicht das Timing oder ich persönlich habe manchmal Schwierigkeiten, rechtzeitig meinen Handschuh anzukriegen, zum Beispiel, weil man hat vorher eben viel zu erledigen. Man kommt auf die Teebox drauf, muss die Bälle rausholen, Bälle hinlegen, weil die Bälle werden eben zur Verfügung gestellt. Da gibt es einen großen Turniersponsor oder einen Toursponsor. Dann müssen die Tees dort bereitgelegt werden. Ich habe so ein kleines Teesäckchen, das muss aber wieder nach hinten, weil es darf nicht zwischen den Teeboxen sein. Dann muss ich meine Schläger an die richtige Stelle stellen, weil ich habe natürlich ein Backup dabei, dann, wenn es heiß ist und ich schwitze, habe ich noch mein Handtuch da, Schweiß abwischen, Handschuhe anziehen. So. Und manchmal, wenn in der Gruppe davor nicht viele Bälle im Grid waren und das Grid nicht viel aufgeräumt werden muss, weil die Gridworker, die da hinten sind, die messen ja tatsächlich die echte Länge. Also alle Daten, die wir vom Radar oder vom Launch-Monitor bekommen, das sind ja nur Speed-Daten und vielleicht ein Estimate, den wir noch dazu bekommen. Die echten Daten werden wirklich aus dem Grid gemessen und dann zurückgefunkt. Und wenn das da fix geht, wenn die Jungs gut drauf sind oder nicht viele Bälle im Grid waren, dann geht es auch mal schnell, schnell wieder weiter. Und dann kann es sein, dass ich die ersten 10 Sekunden verpasse und dann muss ich mich ein bisschen sputen. Ja, also, aber diesen Flow, den hat man drin. Und zur Vorbereitung mit den 4 Tagen, ja, das ist so eine Sache. Wir müssen als Longdriver unterscheiden zwischen normalen Tourturnieren oder Tourstops, die über 2, maximal 3 Tage gehen, und der World Long Drive Championship, die 4 Tage lang ist. Und diese 4 Tage darauf hinzuarbeiten und wirklich seinen Körper genau darauf vorzubereiten, zu primen, dass er noch am 4. Tag eine Schippe drauflegen kann, das ist eine große Frage der Vorbereitung. Und da habe ich 8 Wochen letztes Jahr für gebraucht. Und das heißt, ich trainiere dann quasi nach dem gleichen Muster in meiner Vorbereitungszeit. Ich schlage an Tag 1 50 Bälle, Tag 2 50 Bälle, Tag 3 50 Bälle und an Tag 4 gehe ich all out. Da schlage ich manchmal, das dauert 6, 7 Stunden, vielleicht 300, 350 Bälle, um eben meinen Körper genau in diesen Modus zu bekommen, am letzten Tag nochmal drauflegen zu können. Abgesehen davon, dass mein Körper dann natürlich darauf geprimed ist, weiß ich auch selber, wenn ich die Daten sehe, ich habe das schon mal gemacht, ich habe das schon mal geschafft, dass ich an dem Punkt schon mal war und mein Körper kann jetzt noch. Weil eigentlich ist es unlogisch, dass man ja, über 4 Tage trainiert oder ein Turnier spielt und dann am 4. Tag seine beste Leistung abruft, weil eigentlich müsste man da ja ermüdet sein. Und das eben dem entgegenzuwirken oder das hinzubekommen, das erfordert eben viel Vorbereitung.
Also praktisch 4 days on, 2 days off,
Genau.
so eine Trainingsroutine. Ich habe mir rausgesucht und zwar es gibt ja da unheimlich viele coole Statistiken. Ich meine, es ist ja nicht nur die Entfernung, um die es geht. Meine Lieblingsstatistik ist das Hangtime. Ich
Ja.
meine, die Dinger hängen, wie lange hängen die in der Luft? 10 Sekunden?
Ja, das kommt darauf an, wo man spielt, was für Bedingungen sind. Zehn
Außer
ist.
Bogota.
Ja, genau. Ja, richtig. Also in 10 Sekunden ist meistens schon ein bisschen viel, weil das bedeutet, dass der Ball zu viel Ballooning hat, also zu viel Spin, geht zu viel nach oben, zu viel Energie verpufft in die Luft. Ich sage mal so knapp über 9, so 8,7 bis 9,3, sowas in dem Dreh möchte ich sehen. Trotzdem, also nicht ganz 10, aber es ist schon ganz schön lang.
Das ist ganz schön lange, das ist ganz schön lange. Aber worauf ich hinaus möchte, sind deine Zahlen, sagen wir mal, Clubhead Speed, Ball Speed, 2017, als du angefangen hast, verglichen mit heute.
Ja.
Und ich habe da bin über ein paar Zahlen gestolpert, und zwar, ich weiß, sag mir, ob es stimmt, Highest Clubhead Speed 2017 waren bei dir 138 Miles per Hour.
Jo.
Highest Ball Speed 199 Miles per Hour. Das hat sich ja bis heute ziemlich verändert.
Ja, da tun sich auch immer wieder Sachen. Ja, also wir werden gerade vor ungefähr 3 Wochen war das, da hatten wir eine Woche voller Weltrekorde in Sachen Ballspeed. Weil natürlich inzwischen viele Leute mitwirken und lange war 220 Meilen pro Stunde so die magische Grenze. Ab da ist
Four
so,
Minute Mile, ja.
ja, das ist so Elite-Niveau und wenn man dahin kommt, dann gehört man zur Spitze. Punkt.
Ja.
Inzwischen hat sich das gesteigert auf 230 Meilen. Es gibt inzwischen 6, 7 Leute, so ungefähr, die über 230 Meilen in ihrem Leben geschlagen haben. Das waren vor 2 Jahren nur zwei, nämlich Kyle und ich. Und inzwischen entwickelt sich das immer weiter und wir sind gerade ganz steil auf dem Weg in Richtung 240 und einer hat es auch schon geschafft, nämlich der Australier Seb Twardell, der 240,8 geschlagen jetzt vor einigen Wochen, was aktueller Weltrekord ist. Ich liege bei 239,3, also knapp dahinter. Die Frage bei sowas ist immer, wie viel tut dem wirklichen Ziel, nämlich den Ball möglichst weit zu schlagen, noch gut? Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt, A, verliert man Spin-Kontrolle, was man aber nach und nach dann doch wieder in den Griff kriegt. Das heißt, das Training an sich ergibt schon Sinn, weil wenn ich meinen maximalen Speed hochpushe, dann erhebt sich quasi auch die Speed-Reserve an und der durchschnittliche Speed. Das heißt, ich kann viel müheloser, ich sag mal, 226 Meilen schlagen. Und dadurch dann auch wieder den Spin und meine Schlagfläche besser kontrollieren. Aber die Herausforderung, die wir gerade haben, ist, die Bälle, die wir in unseren Competitions spielen, haben bislang gezeigt, dass sie Geschwindigkeiten jenseits der 2,26, sag mal so, ab da wird es echt eng, 27 ist schon grenzwertig, 2,28 funktioniert nicht mehr, dass die Bälle diese Geschwindigkeiten nicht mögen. Wir wissen nicht genau warum. Wir sehen einfach nur, dass trotz guter Spindaten etc. kürzere Distanzen zurückgefunkt werden. Dass wir spielen diese Bälle erst seit der World Championship 22. Inzwischen haben wir 3 Turniere damit gespielt. Wir haben wenig Erfahrung, aber das ist so das erste, was sich abzeichnet. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass bei den Geschwindigkeiten natürlich ist überhaupt kein Golfball auf dieser Welt darauf ausgelegt, weil das ergibt im Golf natürlich wenig Sinn, so schnell zu sein, weil dann irgendwann leidet darunter natürlich das Gapping. Aber das können halt auch nur so eine Handvoll plus ein paar weitere auf der Welt, ja. Und dafür jetzt einen Ball herzustellen, das ist natürlich mit dem Research and Development, was dazugehört, ist
Genau.
natürlich ein bisschen drüber. Aber die einzige Erklärung, die wir bislang haben, ist, dass der Ball wobbelt, also dass er so anfängt, sich wie ein Osterei quasi zu sehr zu verformen im Impact und dann losfliegt und quasi, sobald er die Schlagfläche verlässt, auf den ersten 10 Zentimetern an Geschwindigkeit wieder verliert. Das heißt, die initiale Geschwindigkeit ist höher, aber dann, wenn es so über die 10 Zentimeter Grenze rausgeht, dass er sich dann quasi selber etwas bremst. Das ist die einzige Erklärung, die wir da aktuell haben. Was es auch immer ist, ich bin immer ein Freund davon, das warum herauszufinden, aber Ja, das Einzige, was ich sehe, ist, dass ich lieber in der, ich sag mal, 2,21 bis 2,25 Range bleiben sollte in Competition, weil wenn ich das optimiere, habe ich die größte Aussicht auf Erfolg.
Ja, aber du hast gerade gesagt, du und Kyle, ihr seid auf dem Weg zu 240, nur zum Vergleich, Rory und DJ sind ja unter 200.
Ja, klar. Also auch im Turnier auch unter 190 in der
Ja.
Regel. Also ich sag mal so, Rory niedrige bis ja, mittlere, hohe 180er, also ein 187 macht er mal, 188. Das sind zudem auch noch Top-Tracer-Zahlen. Dann in dem Feed, manchmal sind die auch ein bisschen höher als das, was man sonst so auf Launch-Monitoren sieht. DJ bewegt sich auch irgendwo in den mittleren 180ern. Also auf der Tour sieht man wirklich ganz selten mal jemanden über 190. 200, ich wüsste nicht. Ich weiß nicht, ob Bryson mal eine 200 geschafft hat, vielleicht. Aber ich glaube, es gab noch keine 200 im Golf TV.
Die Bälle, und vielleicht können wir da um die Ecke auch zum Equipment. Du hast gesagt, die Bälle werden zur Verfügung gestellt, also alle sp ihr spielt alle die gleichen Bälle. Die müssen ja steinhart sein. Was haben die denn für eine Compression?
Leider nur 90. Ich hätte sie
90.
gerne. Ja, die aktuelle Compression, die wir haben, ist 90. Wir hatten in den Jahren davor, 2019, hatten wir 115. Das war richtig nice. Das hat richtig Spaß gemacht. Da spürst du den Ball auch deutlich besser. Der Ball, den wir jetzt aktuell haben, fühlt sich eher an wie ein Tourball. Trotzdem, also ich meine, ich darf mich nicht beschweren. Ja, ich habe zwei von den drei Turnieren mit den Bällen gewonnen. Ja, also das ist alles okay, weil ich finde, den Ball, für meinen Geschmack, ist er ein ganz kleines Stück zu weich. Aber der ist ballistisch gesehen, also downrange hinten, was draußen passiert, ist ja unglaublich stabil. Also das, was du mit deiner Schlagfläche machst, bekommst du auch. Und die Flugbahn ist in der Regel sehr logisch. Das hört sich blöd an, dass ich das sage, aber das ist nicht immer der Fall. Wir hatten viele Bälle in der Vergangenheit, die einfach nicht das gemacht haben, was logisch ist. Und wir haben viele Bälle gesehen, die seitwärts geflogen sind, teilweise bei Impacts, die dazu nicht passen und auch einfach die ganze Nummer ballistisch nicht handeln konnten. Da wird oft den Bällen wurde oft vorgeworfen, dass die intern eben dann schon angeknackst sind oder ähnliches und eben nicht mehr performen. Und das, obwohl, und das ist Voraussetzung in allen Long Drive Turnieren, wir spielen alle brandneue Bälle. Das heißt, jeder Ball bekommt nur einen Schlag. Und dann kommt der raus aus dem Repertoire. Der wird nie wieder angefasst. Der landet dann vielleicht auf irgendeiner Driving Range natürlich. Aber im Turnier wird er nicht mehr angefasst. Und das ist auch richtig und wichtig so, weil, wie ich eben beschrieben habe, die Bälle können darunter leiden. Und ich meine, bei uns geht es nicht nur um Titel, sondern auch um Geld. Und deswegen muss die Nummer natürlich fair laufen.
Sind das USGA und RANDA approved balls oder sind das
Oh
spezielle
ja.
Long Drive Bälle?
Oh ja, die kann man auch kaufen. Also die werden auch natürlich so vermarktet, ne?
Ja.
Also das ist der Long Drive Ball. Und ja, das ist ein guter, durchschnittlicher Ball. Würde ich persönlich den jetzt auf einer Golfrunde spielen? Ich glaube nicht. Würde ich vielen Leuten empfehlen, diesen Ball zu spielen? Ich glaube ja.
Ja.
Also wenn man für einen Durchschnittsgolfer kann das schon ein sehr guter Ball sein, vor allem in Verbindung mit guter Ballistik und einer 90er Kompression.
Ich bin bei überrascht 90er Compression, nicht? Ich meine, ich kann mich
Ja.
an die alten Titleist 100 Compression, die haben sich ja schon angefühlt, die Steine, die konnte ich damals schon nicht spielen. Wie sieht's mit den Schlägern aus? Shaft, Länge, Loft, Driver Loft und so weiter. Wie bist du da aufgestellt?
Was ganz interessant ist, ist, dass uns immer wieder vorgeworfen wird, dass unsere Schläger nicht conforming sind. So nach dem Motto, die haben zu viel Trampolineffekt und sind zu lang und alles, was ich da schon gehört habe. Ich habe auch schon gehört, haben zu wenig Loft, obwohl es ja überhaupt gar keine Beschränkung gibt. Ja,
Genau.
die Rules sagen da gar nichts
Ja,
zu.
good
Aber
luck, ne? Mit 3 degrees.
richtig, ich verstehe gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, ganz früher hat man im Long Drive mal mit unlimitierter Schaftlänge gespielt und vielleicht ist dadurch dieses Stigma entstanden. Aber unsere Schläger sind zu 100% USGA und R&A conforming. Das heißt, den könnte ich so auch auf dem Platz spielen, den kann jeder so auf dem Platz spielen. Würde ich das empfehlen? Ich glaube, nein. Weil die sind natürlich schon alleine durch den geringen Loft super schwer zu spielen. Mein Schläger zum Beispiel startet bei 4 Grad Static und ich gehe nochmal 2 runter per Adapter. Das heißt, ich bin irgendwo bei 2 Grad.
Boah.
Und die Schlagfläche sieht halt aus wie ein Putter. Das liegt einfach daran, dass im Long Drive, wir benutzen sehr, sehr lange Tees. Ich habe gerade auch eins in der Hand von denen. Die sind bis zu 4 Zoll lang. Das ist auch eine übrigens R&A
Zehn
und
Zentimeter, ja.
USGA-Regel. Wissen die wenigsten, weil es nicht relevant ist, ja. Wer braucht so ein langes Tee auf dem Platz? Aber wir gehen dann natürlich ans Maximum, weil wir natürlich versuchen, über den Angle of Attack, also den Angriffswinkel des Schlägers, den Ball in die Luft zu befördern.
Ist das ein
Dadurch
kleiner
gibt es.
Brush-Tee? So ein Brush-Tee ist das, ne?
Ja, das ist ein Tornado-Tee, das hier, ja. Das hat oben so ein
Ja.
Plastik, ja, um eben die Reibung ein bisschen
Widerstand,
zu.
ja. Ja.
Den Widerstand zu reduzieren. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich daran. Ich weiß es nicht genau. Wenn es
Ich
acquired
glaube da auch
ist,
dran. Ich habe auch so einen. Also nicht so
ja.
lang. Ich habe, das ist so ein, das, die Japaner kamen da, glaube ich. Das ist ein, richtig so ein breiter, der so, so ein Brush-Tee nennt man so. Aber
Ja, die
4 Grad
Frage
und dann runter auf 2. Alter.
ist. Ja, genau.
Nicht?
Also bei der Grund, warum ich diese Tees eigentlich benutze, ist, also nachher bringt es mir vielleicht 20 Inches mehr, wäre super, weil das kann ein Match entscheiden. Aber vor allem, wenn ich bei mir hier im Studio trainiere, mit Holztees ist es danach immer alles komplett dreckig. Ja, die schlittern alle und dann muss ich ständig aufräumen und staubsaugen und so. Und hiermit benutze ich ein Tee pro Session und das passiert gar nichts. Das ist echt
Fertig.
super. Genau.
Also sind wir bei 4 Grad beziehungsweise 2
Genau.
Grad. Der Shaft, wie sieht der aus? Ich traue mich gar nicht zu fragen.
Ja, was würdest du denn denken?
Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt 61 und ich spiele immer noch mein X.
Der Nick.
Nicht? Aber ich weiß es nicht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, was das Ding aushalten muss.
Okay, also dann bist du wahrscheinlich 5 bis 6 Flexstufen härter als ich. Also mein Schaft ist so ziemlich einer der weichsten, die es auf dem Markt gibt. Also der wiegt nur 40 Gramm, der hat 185 cpm Flex. Also das wäre jetzt, wenn ich das übersetze in ein Flexboard, dann wäre das irgendwo bei Light Ladies, sowas in dem Dreh. Aber der ist 48 Zoll lang, weil da gehen die meisten auch an die Grenzen des Erlaubten nach der USGA. Jetzt haben viele Turniere ja auf der PGA Tour eine lokale Rule oder haben die Möglichkeit, eine lokale Rule einzuführen, die auf 46 Zoll beschränkt. Das ist aber keine normale Standard-USGA-Regel, sondern die generelle Regel ist immer noch 48. Das heißt, jeder Amateur kann auch 48 Zoll problemlos spielen, auch jeder Profi, sofern diese Rule nicht gezogen wird. Viele Turniere nutzen diese Rule aber, dass man eben auf 46 Zoll runtergeht. Was ich davon halte, ist eine andere Frage, aber erstmal, wir halten uns an die USGA-Regeln. Und ja, dieser Flex oder diese extreme Peitsche, ist erst so vor 2, 3 Jahren wirklich ins Gespräch gekommen. Da haben die ersten Spieler angefangen, etwas leicht flexiblere Schäfte zu benutzen, weichere Schäfte, leichtere Schäfte. Weil früher war das immer so, auch noch vor 3, 4 Jahren, als ich angefangen habe, oder 2017, 18. Also das X stand schon mal eher 2X und
Ja,
dann war die
ja.
Frage, ob 3, 4, 5 oder 6. Also ich habe auch hier 6X-Stiff-Schäfte, aber die kann ich überhaupt gar nicht mehr bewegen. Das ist viel zu schwer. Ja, man muss, also was ich gelernt habe, ist, um wirklich hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, muss man es schaffen, zu lernen, den Schaft effizient zu laden und zu entladen. Und dieser zusätzliche Peitscheneffekt, der sich in Richtung Impact dann ergibt, der sorgt natürlich für mehr Speed, alleine schon für mehr Clubhead Speed. Und das ist ein Mitgrund, warum ich runtergehe auf 2 Grad, weil dadurch habe ich natürlich eine extreme Shaft Deflection in Richtung Impact. Das heißt, der dynamische Loft, der dadurch entsteht, was wirklich im
Ja.
Impact generiert wird, der geht etwas hoch. Auch der Center of Gravity, also der Schwerpunkt von meinem Driverkopf, ist sehr weit vorne, was auch wieder Spin reduziert. Das heißt, im Grunde ist es jetzt alles eine Fitting-Frage, ja? Wie baue ich meine Elemente so zusammen, dass ich die Abflugparameter erreiche, die ich haben möchte? Und wir im Long Drive natürlich, die Ballgeschwindigkeit soll möglichst maximiert werden oder wie ich eben erzählt habe, irgendwo maximal bis 225 Meilen pro Stunde aktuell liegen. Wir wollen bei, ich sage mal, Durchschnittsbedingungen den Ball mit circa 16 Grad abfliegen lassen. Bei den aktuellen Bällen strebe ich eine Spinrate an knapp unter 2000. Wenn ich jetzt nur nach der Theorie gehe, dann wäre ich sogar mit 16 Abflugwinkel und 16.000 Spin besser unterwegs. Aber wir haben festgestellt, in der Regel ist so roundabout 2000 Spin, vielleicht mal 1950 oder sowas in den Dreh, nahezu optimal. Aber das variiert sowieso immer, je nach Bedingungen. Ja, wenn wir jetzt in 2 Wochen wieder in Mesquite spielen und es ist Rückenwind, dann muss ich meine Spinrate schon wieder erhöhen, damit der Ball eben länger in der Luft bleibt und länger getragen werden kann. Weil der Wind, man kann sich das fast so vorstellen, dass der Rückenwind den Ball ein bisschen runterdrückt und dann will ich den eben länger in der Luft behalten. Also das kommt immer schwer drauf an und das ist auch zu Beginn des Turniers immer so ein Stück weit ausprobieren, weil ich mache einen Schlag, ich bekomme ein Resultat, ich kenne dazu meine Daten und das ist meine Absprungbasis und von dort an geht es dann darum zu sagen, okay, ich muss hier ein bisschen hoch, da ein bisschen runter gehen und dann versucht man das eben so durch das Turnier durch zu optimieren. Also das ist ein großes Skillset, was wir im Long Drive neben den ganzen Bewegungsabläufen und der Geschwindigkeit natürlich mitbringen müssen, dass wir unsere Zahlen kennen und wissen, wie können wir darauf reagieren und unsere Zahlen verändern. Also am Ende müssen wir irgendwie da versuchen, mit der Physik die Physik zu schlagen.
Und gleichzeitig diese Zahlen, wie wichtig die für euch sind, wenn man euch zuguckt im Wettkampf, ja, die Zehntelsekunde, nachdem der Ball das Clubface verlässt, wisst ihr, ob das ein guter war oder nicht.
Oh ja,
Das
oh
ist
ja.
super cool. Denn da waren ein paar Szenen, wo du, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Halbfinale war oder gleich den ersten auf 400 gekloppt hast. Ja, das wissen die ja auch, die neben dir stehen, die anderen drei, dass da was Gutes passiert ist, nicht? Also das find ich unheimlich cool. Da
Ja,
muss ich
das
auch,
ist dann
ich
natürlich während des Turniers diese ganzen Mindgames, die dann da laufen, da passiert ganz viel, auch Sachen, die man überhaupt gar nicht mitbekommt, ja. Da ich bin sowieso ein Freund davon, mich viel zu unterhalten während des Wettkampfs, ja, mit meinen Kollegen da. Es gibt andere, die suchen sich einen Platz ganz hinten an der Range, weil die wollen ihre Ruhe haben. Aber mir macht es auch Spaß, ja, so ein bisschen Trash-Talk da zu machen vor Ort. Ich finde das mega, ich finde, das gehört dazu, ja. Ich komme aus dem Basketball, da ist das halt auch so ein Thema immer, ja. Und mir macht das total Bock. Und auf dem Grid selbst natürlich auch. Manchmal versuche ich auch von Slot 1 dann irgendwie rüber mit dem in Slot 4 zu kommunizieren und lasse das die beiden dazwischen natürlich wissen, ja. Also das sind so Sachen, das ist so dieses sportliche, kompetitive, was ich total witzig finde und was mir Bock macht. Und ich hoffe dann immer, dass es dem einen oder anderen nicht so gefällt.
Aber ich denke, das gefällt den Zuschauern. Das finde ich super.
Oh
Und dann, ich muss dich auch unbedingt nach den Short Shorts fragen. Wo kommen die denn her? Also,
ja.
meine Damen und Herren, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das ist wie Björn Borg in den 70er Jahren, sage ich mal.
Dann habe ich ja fast, ja. Ja, also ich habe, ich glaube, wann hat das angefangen? 2018.
In
Und
Paderborn nicht, denke ich mal.
nee, in Paderborn nicht so. Das war 2018, da habe ich meinen ersten Sponsorenvertrag unterschrieben mit Jay Lindeberg damals. Die haben mich sehr, sehr früh schon unterstützt, was mega war zu dem Zeitpunkt. War mein erster Sponsor und ich bin auch heute, wie du siehst, immer noch bei denen. Mit einem kleinen Umweg über Puma, wo ich jetzt dann wieder zu Jay Lindeberg zurückgekehrt bin. Und das hat einfach den Hintergrund, dass wenn du dir zum Beispiel Bryson anguckst und mich anguckst, die Shorts sehen ein bisschen unterschiedlich aus, aber wir tragen exakt die gleiche Größe. Wir tragen beide eine 34, also ist genau gleich. Die Problematik, die ich habe, oder die Frage ist jetzt, ob das eine Problematik ist, aber meine ja, Weite ist halt einfach nicht proportional zu meinen Beinen. Und dann ist sie halt ein bisschen enger. Ja, und ich habe natürlich relativ schnell festgestellt, dass ich durch diese Shorts ein unglaublich gutes Engagement auf Social Media bekomme, weil natürlich viele dann entsprechend der Shorts kommentieren.
Ja,
Und ich mache denen ja nichts draus. Ja, das
also auch
ist
die
schon
Beine,
immer.
die passen ja dazu.
Ja, na klar. Und wenn dann da kommen halt immer so Sachen, also das Schönste, was ich noch höre, jeder hat seine Shorts von seiner Schwester an, ja. Hab ich auch schon schlimmere Sachen gelesen, aber das ist auch nicht so schlimm, ja. Aber
Nee.
jedes Engagement ist gut. Deswegen, je mehr sich die Leute merken können, das ist der mit dem Bart und den kurzen Hosen, ist doch alles okay.
Denke ich auch. Auch extrem cool an diesem Sport, und es ist ja wirklich ein eigener Sport, ja,
Oh ja.
finde ich, dass es einen Belt gibt für den Gewinner.
Oh ja.
Gab's, oh, jetzt kriegen wir den auch noch zu sehen. Alter, wir müssen doch irgendwann mal auf YouTube gehen.
Ah, super.
Der World Championship PLDA Belt. Guck dir das Teil an. Gab es früher bei der Open ja auch ein Belt. Ich denke, die sollten den Belt zurückbringen. Ja, und du hast ja eine kleine Sprinteinlage eingelegt mit dem Ding.
Weiß ich auch nicht, warum das passiert
Die
ist. Das
Hälfte
ist dann
des Grids runtergerannt. Sehr, sehr cool. Noch mal ganz kurz zurück zum Training, Martin, wenn es okay ist. Wir hatten ja ganz kurz vorhin auch die Zahlen erwähnt, wie sich dein Ballspeed und Clubhead-Speed in den letzten 5 Jahren verändert hat. Wie hat sich dein Körper verändert in den letzten 5 Jahren? Von Muscle Mass und solche Sachen.
Es ist ein interessantes Thema, weil zunächst hat sich der gar nicht so sehr verändert, weil mein Training dem gegenüber, was ich im Basketball gemacht habe, ziemlich gleich geblieben ist. Ich sage mal 80%, weil die Basis, die wir da brauchen, sehr explosive Möglichkeiten, also viel Explosivkrafttraining, ein bisschen Muskelmasse schadet sicherlich nicht, aber alles, was man schnell oder was man nutzen kann, um schnell zuckende Muskeln zu erzeugen, das ist das, was wir brauchen, ja, in beiden Sportarten. Und das Einzige, was vielleicht im Basketball ein bisschen fehlt, sind die rotativen Elemente. Aber die hatte ich ohnehin oft schon drin, weil ich natürlich lange Golf gespielt habe und damit auch aufgewachsen bin. Aber inzwischen habe ich würde sagen, ich bin inzwischen durchschnittlich, weil das verändert sich auch durch die Saison. Ich bin zum Beginn der Saison meistens etwas schwerer als am Ende der Saison, wo ich peaken möchte, weil ich natürlich mir einen gewissen Puffer aufbaue über den Winter. Und ich würde sagen, ich bin inzwischen im Durchschnitt 5 Kilo leichter. Also vor 3 Jahren noch habe ich so ungefähr 110 Kilo auf die Waage gebracht. Jetzt bin ich irgendwo so bei 105, 106 in meinem Peak.
Bei
Das heißt,
1,90, wie groß bist du?
1,94.
94, okay.
Genau. Und also mein Körperfettanteil ist in etwa gleich geblieben, aber ich würde sagen, die Muskelmasse ist ein ganz klein wenig zurückgegangen. Und zwar das, was ich, oder ich sag mal, der Teil, den ich für meinen Sport quasi nicht benutzen kann, den habe ich reduziert, weil das ist zusätzliche Masse gewesen, die ich mitgetragen habe. Ich habe mein Training ein ganz kleines bisschen verändert. Ich habe weniger Hypertrophie-Elemente mit drin, sondern mein Training ist, sag ich mal, eher, wie würde ich das nennen, performance-orientiert oder ich sage mal Golf-performance-orientiert. Ein wirkliches Training und eben kein Workout. Ja, es geht nicht darum, einen Körperteil zu trainieren und den möglichst groß zu machen, so wie das ja im Bodybuilding funktioniert oder wie das auch in vielen Fitnessstudios vielen empfohlen wird, was auch total Sinn ergibt für die meisten Leute. Aber für mich, ich habe festgestellt, dass ich, je mehr ich Explosivkraft trainiere, unabhängig vom Körperteil, je mehr ich ein Laden und Entladen des Körpers trainiere, desto besser ist meine Performance. Also ich habe es weniger orientiert an dem wirklichen Muskel gemacht, sondern eher an dem Output, den ich erzeugen möchte. So habe ich mein Training inzwischen strukturiert. Und dadurch ist natürlich die Muskelmasse automatisch ein bisschen zurückgegangen, aber meine Performance hoch. Deswegen, ich strebe auch nicht mehr einen gewissen Look an. Ja, das, was ich, weiß nicht, vor 18, 12 Jahren gemacht habe, das war einer der Mitgründe, warum ich ins Fitnessstudio gegangen bin, weil ich wollte halt gut aussehen, ja, so wie die meisten das tun wollen. Und natürlich gleichzeitig auch noch den Nebeneffekt erzielen, dass ich im Basketball ein bisschen Masse mitbringe und quasi meinen vielleicht etwas zurückgebliebenen Skill, den ich halt als Kind nicht aufgebaut habe, kompensieren kann. Aber inzwischen ist es rein performanceorientiert. Und ich hoffe, dass ich jetzt vor allem durch das Jahr durch, weil ich natürlich viel reise, ich bin alle 3 Wochen in etwa, fliege ich halt drüber in die Staaten. Ich bin jetzt letzte Woche wiedergekommen, übernächste Woche geht es jetzt wieder zurück und ich habe da meine Turniere und natürlich insgesamt relativ viel Geschäft dort drüben. Oder ich sage mal, mein Business ist sehr, sehr, ich sage mal, zu 80% US-centric.
Ja.
Und ich hoffe, dass ich das in dem Training, bislang funktioniert es ganz gut, so unter einen Hut bringen kann, dass mir die ganze Reiserei nicht so sehr schadet, weil letztes Jahr habe ich 7 Monate am Stück in USA verbracht und das ist dann eben gemündet in der World Championship. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das dieses Jahr mache, aber ich glaube, ich werde eher viel hin und her reisen, weil ja, ich jetzt auf beiden Seiten, auf beiden Kontinenten was zu tun habe.
Ja. Du bist ja mit Bryson auch gut befreundet. Das hat man auch im Finale gesehen und das fand ich unheimlich cool. Sportsmanship, wie ihr euch da gegenseitig erst den Schneid abkaufen wolltet, aber dann, als es vorbei war, euch umarmt habt und so weiter. Und gerade diese Sachen, ich meine, wir haben ja auch im Podcast schon einige gehabt, die Bryson auch kennen und auch Leute, die mit ihm schon zusammengearbeitet haben. Ist er dabei, auch Muskelmasse abzubauen? Denn er hat sich ja ziemlich nicht aufgebaut vor ein paar Jahren. Und ich meine, ich als Laie, man sieht es, dass er vielleicht ein bisschen schmaler wird. Stimmt die Munkelei, dass er da auch wieder ein bisschen downsize?
Also das hat aber einen anderen Grund. Ja. Also sein Training ist auch ein bisschen anders geworden. Er hat natürlich am Anfang auch ein bisschen übertrieben mit allem. Ja. Er ist ja ohnehin ein Typ, der, wenn er irgendwo was sieht, der dann all in geht und alles versucht, möglichst schnell zum Ziel zu kommen. Und der Hauptgrund, warum er, ich sag mal, diesen etwas athletischeren versus diesen Bulky-Look hat, ist einfach, dass er seine Ernährung komplett umgestellt hat. Der hat einen Verträglichkeitstest gemacht und herausgefunden, dass er quasi gegen alles, was er so die letzten 3 Jahre gegessen hat, allergisch ist. Ja, und sein kompletter Körper durchweg entzündet war. Und jetzt inzwischen hat er einen Koch engagiert, eine Köchin, die ihm eben basierend auf seinem Verträglichkeitsmuster Essen macht. Und das hat relativ schnell dazu geführt, dass er halt deutlich besser aussieht, deutlich gesünder aussieht.
Genau.
Das Training an sich hat sich, glaube ich, so, also in grundlegend die Art der Übungen, die er macht, hat sich nicht so sehr verändert. Aber wie er die Übungen ausführt, dass er eben auch mehr im explosiven Bereich arbeitet, dass er viel mehr an Muskulatur arbeitet, die jetzt nicht unbedingt mit dem Look verbunden ist, zum Beispiel Unterarme, ja, Stabilität in den Handgelenken und solche Sachen. Hat einen größeren Fokus gewonnen. Und ich glaube, dass dadurch auch dieser Look-Unterschied kommt. Und ich meine, die Geschmäcker sind da sicherlich unterschiedlich, aber ich finde, er sieht deutlich gesünder und deutlich besser aus.
Ja,
Jetzt
denke ich auch.
muss nur noch sein Golfspiel wieder zurückkommen, aber da
Ich
sind wir
denke,
auch
das
schon
kommt dann auch
bei.
zurück. Apropos Coaches, gibt es für Long Drive auch Swing Coaches, wie es auf der Tour gibt?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, auf der ganzen Welt vielleicht eine Handvoll, die sich wirklich darauf spezialisiert hat. Aber einige auch, so wie mein Coach, die eigentlich hauptberuflich Golfcoaches sind, aber eben den Bereich Driving und Long Driving und ich sage mal Power-Elemente im Golfschwung ganz besonders im Fokus haben. Und auch viele Elemente daraus dann für ihr normales Golfcoaching und auch Pro-Coaching benutzen. Weil es ist natürlich, es ist witzig, weil wenn man von außen da drauf schaut, dann sagen Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen, natürlich super schnell, ja, die hauen da ja nur drauf, ja. Aber das, was da an Mechanik drinsteckt und das, was da alles richtig sein muss im Schwung und im Ablauf und in der Sequenz vor allem, dass man diese Schlägerkopf- und Ballgeschwindigkeiten erzeugen kann, das wird oft unterschätzt. Und man kann jetzt, ich vergleiche das gerne mit, wie zum Beispiel einem Gitarrenverstärker, gibt es ja immer diese Drehregler, ja. Und ich sage jetzt einfach mal, ich habe 15 von diesen Drehreglern und jeder einzelne Drehregler ist ein anderes Power-Element im Golfschwung. Jetzt im Long Drive versuchen die meisten alle volle Pulle aufzudrehen und überall alles rauszuholen, weil wir halt die maximale Geschwindigkeit rausholen wollen, bei der wir den Ball noch ordentlich launchen können, sodass er möglichst weit fliegt. Im Golf ist das ein bisschen anders. Da muss man jetzt individuell gucken, wo kann man vielleicht ein bisschen mehr machen, wo ein bisschen weniger, um das eben möglichst harmonisch in den Schwung reinzubringen und dadurch, ich sage mal, nachhaltig Speed generiert. Die Drehregler an sich sind aber genau die gleichen. Also es gibt nicht auf einmal in der Biomechanik ein anderes Power-Element. Man nutzt es nur mehr oder weniger. Und dieses Wissen und das, was sich da über die letzten Jahre angesammelt hat bei vielen Coaches, ist komplett neuartig. Oder man weiß einfach mehr darüber. Sag ich mal so. Und deswegen, wie mein Coach Lee Cox auch, sind viele gleichzeitig Golfcoaches und machen sich natürlich das Wissen, was sie durchs Long Driving dazu bekommen haben und vor allem aus der Biomechanik dann zunutze.
Ja, man hört ja, dass Spieler wie John Rahm oder oder Tiger ja gucken, was ihr und was besonders du machst, genau mit diesen 15 Reglern, nicht? Du warst ja jetzt auch bei den Masters. War es dein erstes Mal bei Augusta? Auf der
Ja,
Bank?
das war
Ja?
mein erstes
Ja, da müssen wir gar nicht
Mal.
drüber reden, aber es gibt ja auch Bilder von dir mit Tiger und so weiter. Ich kann es auf Deutsch gar nicht sagen. Do they pick your brain?
Ja, Also es war echt verrückt. Das war so eine Situation, da musste ich mich danach echt kneifen und ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Weil ich war damals, das war Ende 2020, da war ich mit Bryson zusammen und der ganzen Crew, die dazugehörte, auf den Bahamas in Albany. Und das war kurz vor der Hero Challenge, die ja da immer gespielt
Tiger,
wird.
ja.
Genau, Tigers Turnier. Und das war genau zu der Zeit, als Tiger gerade von seinem Unfall wieder zurückgekommen ist, das erste Mal und die ersten Male gesichtet wurde. Und ich war da und die haben dann, Bryson hat mich gefragt, hey Martin, willst du morgen früh mit hinten auf die Range kommen? Wir drehen da ein paar Sachen. Und dann waren wir irgendwie um 6:45 Uhr oder so hinten auf der Range. Und ich war dann quasi in dem Moment Backstage, gar nicht hinter vielen Kameras, vielleicht so zwei oder drei plus einem Aufnahmeleiter und eben Bryson und Tiger, die einen Clip gedreht haben für die Genesis Open mit so einem Football und haben sich den zugeworfen. Und ich dachte mir, boah, krass, jetzt siehst du, weil Tiger ist mir vorher schon einmal in Albany über den Weg gelaufen, da haben wir uns nur so gegrüßt. Und ich habe dann gesagt, ja, der grüßt halt alle, ne? Klar, weil jeder grüßt ihn, ne? Ist ja klar. Weil der hatte mich so gegrüßt, als ob der mich kannte. Und ich dachte mir, Martin, jetzt bild dir darauf nichts ein, ne? Alles, alles, alles cool. Und dann waren die fertig mit dem Dreh da. Und dann kommt der allen Ernstes, der hatte mich die ganze Zeit schon gesehen, kommt allen Ernstes zu mir hin und sagt so, du Martin, sag mal, wenn du in den Downswing gehst, ne, mit deinen Händen, in welche Richtung versuchst du und so. Und ich dachte mir, der hat mich jetzt gerade nicht mit meinem Namen angesprochen, oder? Das war schon total krass. Und dann auch noch zu so einem technischen Thema, fragt er mich nach dem Input. Also das war schon echt verrückt. Und dann so habe ich gedacht, was ist hier denn los? Und dann haben wir so uns 15, 20 Minuten mit Bryson zusammen dann auch unterhalten über verschiedenste biomechanische Moves im Schwung und haben das mit damals Ben Hogan verglichen, mit seinem Sohn verglichen und so weiter. Und ja, dann ist das fast auf so einem, das war ein Gespräch, ich will nicht sagen wie jedes andere, aber denn wenn du auf so einem Niveau dich unterhältst und quasi über das gleiche Thema redest und von es einfach ein harmonisches Gespräch ist, dann ist es total egal, wer das Gegenüber ist, weil dann bist du in der Sache. Und das war da relativ schnell so. Und das finde ich heute immer noch verrückt. Und dann weiß ich noch genau, dann wollten die wieder abhauen und das hat sich so alles irgendwie aufgelöst da, weil auch die Crew abgehauen ist und so. Und dann habe ich gedacht, du Martin, komm, lass es einfach so stehen, wie es ist. Du fragst ihn jetzt nicht so Fanboy-mäßig nach einem Foto. Alles cool, ja. Speicherst es als deine Erinnerung ab und alles super. Und dann kommt seine Managerin dahin, die halt diese ganzen Tiger-Events und so macht und sagt so, ey, wollt ihr noch ein Foto machen? Und ich dachte nur so, ja, du, ich hätte schon noch Zeit. Also, das können wir einrichten, ja, ist kein Problem. Dann habe ich schnell mein Handy dem Brian Siegler, Brysons Caddy in die Hand gegeben und habe gesagt, halt drauf, ja. Und dann haben wir dieses Foto gemacht. Und das war für das Jahr ohnehin, weil es für mich das erste Jahr war wieder im Long Drive, dass ich nach Covid spielen konnte. Das hat das Jahr natürlich in einer Art abgeschlossen, die ich niemals für denkbar gehalten hätte.
Ja, so, und das, wenn das 2020 war, 3 Jahre nachdem du zum ersten Mal ein Long Drive Turnier überhaupt bestritten hast, das ist Wahnsinn.
Ja.
Hast du noch Zeit, Möglichkeit und Lust, normales Golf zu spielen, 18 Löcher?
Ah, das hat eher mit der Lust zu tun, ehrlich gesagt. Also Zeit ist alles nur eine Frage der Priorität, ja, das ist es. Und ich spiele oft Golf für YouTube. Also ich mache schon so meine, alles irgendwie, was mit Social Media zu tun hat, mache ich dann. Ja, dafür gehe ich auch auf den Golfplatz. Gehe ich jetzt alleine einfach nur zum Vergnügen golfen? Ich glaube, das habe ich das letzte Mal vor 4 Jahren oder so gemacht, weil irgendwann, ich meine, das ist jetzt mein Job. Irgendwann, wenn es der Job ist, dann ja, willst du, weiß nicht, wenn du einen Bürojob hast, willst du abends auch nicht mehr am Rechner sitzen. Ja,
Genau.
das geht so ein bisschen in die Richtung. Deswegen, also oder kommt auf den Typen an. Aber ich mache das nicht, weil es für mich einfach keine Priorität ist und das zu lange dauert. Ja, wenn ich drei, selbst wenn ich ganz schnell bin und ich fahre 3 Stunden über den Golfplatz oder ich gehe 4 Stunden über den Golfplatz, hätte ich in der Zeit auch was machen können, was ja für meinen eigentlichen Job produktiv ist. Und es ist auch im Long Drive, also wenn man jetzt, ich sage mal, kompetitiv Golf spielt und da dran bleibt und kompetitiv Long Drive macht, ist der Spagat sehr, sehr schwierig. Weil man strebt ja, also eine gewisse Portion des Speeds kann man im Golf gut benutzen. Aber irgendwann, du kannst das nicht komplett ausschöpfen auf dem Golfplatz, weil irgendwann wird das Gapping zwischen den Eisen zu groß. Also ich habe gerade zwischen meinen Eisen schon 20, 25 Meter Gapping. Und das wird dann halt irgendwann schwierig, ne?
Ja.
Und ich schlage meinen kürzesten Schläger im Berg halt 130, 135 Meter.
Ja.
Jetzt schlag den halt mal 87. Das wird dann schwierig, ne? Das
Genau.
muss man trainieren. Und das tue ich nicht. Deswegen, wenn ich da rausgehe, ich kriege immer schon noch eine ganz okay Runde hin mit viel Potenzial nach oben und safe natürlich auch viel Zeug ums Grün rum und mit Putts und so, weil das habe ich schon, das ist immer so der Trugschluss. Viele denken immer so, das Short Game ist vielleicht total, totale Grütze bei den Long Drivern. Ne? Aber ich muss sagen, bei mir persönlich geht das eigentlich. Das ist ein Bereich, mit dem bin ich echt zufrieden, weil ich habe natürlich früher als Kind super viel scramblen müssen, weil ich einfach nicht so lang war. Ja? Und das kriegt schon noch relativ fix wieder drauf. Aber wie ich eben gesagt habe, so alles über 50 Meter, so zwischen 50 und 130, das ist verdammt schwierig. Ja? Und jetzt kann man. Ist auch Bryson ehrlich gesagt so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil er war irgendwann zu schnell. Und du musst dann eigentlich dein komplettes Bag neu denken, um auf dem Niveau spielen zu können. Und wie gesagt, 20 Meter Gapping zwischen Schlägern ist deutlich zu viel. Ja, und deswegen, das ist was, was ich immer, also ist es nicht so, dass ich Golf schlimm finde. Was ich ganz schlimm finde persönlich ist Competitive Golf. Weil ich würde niemals Competitive Golf spielen wollen, weil wenn ich schon auf den Golfplatz gehe und ich mache genug Competition im Long Drive, dann will ich es auch wirklich einfach als Spaß benutzen. Ja, dann finde ich es witzig, auf den Platz zu gehen, dann finde ich auch Fehlschläge witzig und dann nehme ich das auch gerne auf Kamera auf. Ja, das ist alles cool. Aber das ist für mich dieses Verbissene, das kann ich überhaupt gar nicht mehr leiden. Das habe ich früher auch gemacht. Also ich würde mich auch selber im Long Drive jetzt in Anführungsstrichen als verbissen bezeichnen, weil ich halt immer besser werden will. Aber dieses immer besser werden draußen auf dem Golfplatz und halt, dass alle Schläger noch mehr eindeilen und so weiter, das ist für mich so weg. Das strebe ich nicht mehr an.
Ja, aber es überrascht mich nicht, dass du, wie du sagst, ein gutes Short Game und denn Bryson, man gewinnt ja keine US Amateur und keine US Open, wenn man nicht chippen und putten kann, nicht?
Das
Also,
funktioniert nicht, nee. Das geht nicht.
aber deine Tage auf Augusta, ich weiß nicht, wie lange du da warst, aber da hat es doch bestimmt doch ein bisschen gekitzelt, da mal zu spielen. Ich muss mal kurz das Licht anmachen. Da hat es doch bestimmt ein
Ja.
bisschen gekitzelt.
Frank, ich muss sagen, das, was ich da gesehen habe, das glaubt man nicht, bis man da gewesen ist. Weil es sieht halt aus wie gemalt. Ja, ich kenne Augusta natürlich in- und auswendig vom Computerspielen früher. Ne? Ich
Ja.
kenne jedes Loch, ich weiß auch genau, ich habe auch schon 58 gespielt, ja, alles nur auf dem Computer halt. Aber wenn ich an Aim Corner da unten denke, da ist alles perfekt. Jeder Pine Straw liegt perfekt. Und das ist ein so surreales Bild, das kann man nicht beschreiben, wenn man nicht da gewesen ist. Und ich sage dir natürlich, also selbst wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, Martin, du kannst auf Augusta spielen, aber wenn dann nur competitive, dann sage ich, na gut, dann weiß ich
Bin ich
eben,
dabei.
bin ich dabei, ja, kein Problem. Also das war schon verrückt. Und generell, was mich neben Augusta als Platz selbst total beeindruckt hat, ist, diese Stimmung rundherum, beispielsweise, man darf da keine Handys mitnehmen, keine Kameras. Das heißt, das ist so ein isolierter Bereich und es geht einfach nur um Golf. Und wenn man sich da mit jemandem treffen möchte, dann muss man halt einen Ort ausmachen und eine Zeit und dann auch vielleicht mal 15 Minuten im Zweifel draufrechnen. Also solche Sachen, die wir oder meine Generation ja gar nicht mehr kennt,
Genau.
weil das mussten wir ja nie machen. Also ich vielleicht noch früher als Kind, aber
Ja.
jeder 5 Jahre jünger ist als ich, kennt das gar nicht mehr.
Genau.
Und das fand ich schon cool. Das hat was.
Ja, es ist ganz was ganz Besonderes. Wie sieht deine Schedule aus? Ich meine, du hast gesagt, du spielst 80% der Zeit verbringst du in den Staaten. Sind es Turniere? Sind es Appearances? Sind es wie kann ich mir das vorstellen, was da für dich so?
Ja, also 80% meiner Zeit verbringe ich nicht in den Staaten. Ich habe so 80% meines Businesses. Ja, das
Habe ich
läuft
falsch
über die
verstanden? Sorry.
Staaten. Genau. Und ja, macht ja nichts. Kann ja auch fast das Gleiche sein. Aber ist nicht so. Und ich habe ungefähr alle 3 bis 4 Wochen ein Long Drive Turnier. So in etwa ist der Rhythmus. Und manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und vieles läuft natürlich rund um Appearances, Klinik, sonstiger Social Media Content, Marketingaktionen mit zum Beispiel
Corporate
Giveaway,
Outings, sowas.
Ja, so Corporate Outings ab und an, ja, so Charity Outings mache ich weniger. Also alles, also es kommt mir noch nicht mal darauf an, ob das jetzt ein Charity oder ein Corporate ist. Darum geht es nicht, sondern was mir ganz wichtig ist, ich mache gerne natürlich so Long Drive Shows, wo ich einfach nur auf der Terrasse danach, nach dem Turnier, einen Show-Act mache und erkläre, wie Long Drive überhaupt funktioniert. Wie wir es schaffen, den Ball so hoch zu launchen und lasse dann natürlich auch noch ein paar Raketen raus, demonstriere das Ganze. Danach lasse ich dann ein paar von den Teilnehmern mal mit dem Driver schlagen, um zu zeigen, weil da gibt es immer ein paar Leute dabei,
Bowling.
die sagen, oh, ist doch ganz einfach, ja, und dann vielleicht auch schon das ein oder andere Ding getrunken haben und den Ball danach nicht in die Luft kriegen. Oder auch, es gibt immer wieder Überraschungen, dann richtig einen rausbremsen und ich sagen muss, Jung, komm mal zum nächsten Long Drive Turnier. Ja? Gibt es auch. Also sowas mache ich super gerne, weil das natürlich genau mit meinem Training einhergeht. Das, was ich versuche zu vermeiden, und das machen sehr, sehr viele Long Drive Athleten, die das auch als eine ihrer Haupteinnahmequellen machen, sind so typische Charity Events. Ich stelle mich auf eine T-Box und schlage für jede Gruppe gegen eine Spende X Bälle. Und dann in den USA, das können wir als Deutsche ja gar nicht verstehen, aber in den USA kann man sich bei solchen Events ja einen Hole in One kaufen. Gegenspende oder einen Drive kaufen oder was auch immer. Das würde es in Deutschland ja niemals geben. Da schreien ja alle um Himmels Willen, da ist ja das Score kaputt, ist ja nicht echt. Ja, das ist da ganz normal. Und da gibt es viele, die dann eben einen ganzen Tag auf der T-Box stehen und alle 10 Minuten ein paar Bälle schlagen. Und darunter leidet natürlich langfristig die Performance. Und das steht bei mir einfach aktuell noch im Vordergrund, weil jetzt bin ich noch in meinem Peak und das möchte ich natürlich auch möglichst gut nutzen. Und ja, jetzt zum Beispiel, nur dass der Ablauf vielleicht noch ein bisschen klarer wird. Ich fliege jetzt nächste Woche Dienstag wieder raus nach Las Vegas, habe dann da 2, 3 Tage Aufenthalt, mache meine Vorbereitung, habe dann von Freitag bis Sonntag Turnier in Mesquite. Das heißt, ich fahre wieder hoch 1 Stunde nach Mesquite in Nevada, habe dann da mein Event. Am nächsten Montag danach fliege ich nach Phoenix, weil ich da mit, du kennst doch bestimmt die Good Good Jungs, oder? Von
Ja,
YouTube.
ja, 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 ja.
Da drehe ich mit den Jungs von Good Good was für Social Media. Und dann am Dienstag danach habe ich noch einen Corporate Day. Da hat mich einfach eine Company gebucht, die dort ein Event hat auf der Driving Range und ich mache für die dann da eine Show mit Autogrammstunde und allem, was dazugehört. Also so, das ist ein typischer Ablauf, wo ich halt versuche, in diese 10 bis 12 Tage, die ich in den USA verbringe, möglichst viel reinpacke. Und ein zusätzliches Element, was sich aktuell groß entwickelt, ist ein sehr guter Buddy von mir und jetzt inzwischen Businesspartner Josh Kotsch. Der hat drüben in den Staaten eine Website, die nennt sich hitbombs.com. Das heißt, es ist eine Trainingswebsite, auf der wir eben genau durch diese 15 Power-Elemente, die ich eben genannt hatte, durchgehen und zeigen, wie man die trainieren kann mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Drills und allem, was dazugehört, um eben den Speed zu verbessern, sowohl für Longdriver als auch für Golfer. Da haben wir einen Blueprint entwickelt, den wir zusammen eben online gestellt haben. Und da versuchen wir auch regelmäßig, wenn ich in den Staaten bin, natürlich Zeit zu finden, neuen Content aufzunehmen und das immer weiter zu ergänzen.
Hittingbombs.com.
Hitbombs, einfach nur
Hitbombs.
Hitbombs.
Hitbombs.com. Wann und wo?
Hitbombs. Die Seite alternativ geht auch hitsexybombs.com. Darauf wird es auch weiter verlinkt.
Hit Sexy Bombs. Okay, da können wir auch mal gleich hingehen. Wann und wo sehen wir dich in Deutschland?
Bei welchem jetzt gerade, so, du meinst bei Buchung? Ah, nee, Sekunde, ganz einfach. Am 21. Mai. Da
Bald.
ist ein, ja, am 21. Mai, das hatte ich eingangs schon mal ganz kurz erwähnt, da ist ein offizielles Longdrive-Turnier
Ja,
im
hast du
Golfclub
gesagt, ja.
bei Hannover, genau.
Ja.
Und das ist eine ganz tolle Geschichte, die sich unglaublich toll entwickelt hat. Und zwar war der Ursprung, also Burg Wedel an sich, der Golfclub Burg Wedel ist bekannt dafür in Deutschland, dass er sehr gute Longdrive-Turniere macht, hostet. Weil die haben eine sehr, sehr gute Driving Range, die ein Grid hat, was 50 Yards breit ist, was auch sehr fair ist. Natürlich für Longdriver immer wichtig, dass da jetzt nicht unglaublich viele Hügel drin sind und dass halt der Drive, der nach links geht ins Grid rein, ungefähr gleich ausrollt, wie der Ball, der rechts ins Grid geht. Ja? So. Und der Host, Jens Knob, hat mich schon letztes Jahr unmittelbar nach meinem Sieg bei der World Championship angerufen und hat gesagt, Martin, ich möchte nächstes Jahr, was jetzt dieses Jahr ist, wieder ein Event machen. Willst du vorbeikommen? Was brauchst du als Antrittsgeld? Sag's mir jetzt. Und ich habe gesagt, Jens, du, ich glaube, Weil mir war immer wichtig und ist es auch immer noch, als ich habe ja früher auch die European Long Drive Games 2019 sogar komplett gegründet und gemanagt. Das war mir immer wichtig, dass ich diese Sportart aus den Staaten hier rüber nach Europa bringe und entwickle. Das hat sich dann dadurch, dass ich natürlich in alle möglichen Richtungen mich gerade entwickelt habe, dass ich das wieder abgegeben habe in sehr, sehr gute Hände, die das jetzt weiterführen. Aber ich habe dem Jens gesagt, du Jens, lass uns doch versuchen, gemeinsam dieses Event richtig groß zu machen. Statt dass du mir hier irgendwie ein Antrittsgeld bezahlst und ich da hinkomme und da hat ja keiner was von, außer mir, dass ich ein paar Groschen mehr in der Tasche habe. Das ist ja überhaupt gar nicht mein Ziel hierbei, sondern das ist der perfekte Fall, um das Thema jetzt groß zu machen. Und dann habe ich natürlich in mein Netzwerk gegriffen, von der Produktionsfirma über Sky in der Lizenzierung bis zu, irgendwie muss das Preisgeld natürlich dahin gebracht werden. Wir brauchen einen Aufbau. Jemand muss diese Produktionsfirma bezahlen. Wir brauchen grundsätzlich Partner vor Ort. Wir müssen World Long Drive mit ins Boot bringen, dass es Weltranglistenpunkte gibt. Ich muss natürlich in mein Spielernetzwerk greifen, dass Amerikaner rüberkommen und so weiter. Alles, was dazugehört. Und das hat ein halbes Jahr echt viel Arbeit gekostet, aber ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich endlich sagen kann, wir werden am 21. Mai auf Sky Sport Golf einen 4-stündigen Live-Broadcast haben, der unmittelbar vor der PGA Championship stattfindet. Das heißt, es ist ein Major-Wochenende und wir werden dann Hand in Hand oder quasi von unserem Turnier übergeben an die PGA Championship. Man könnte fast sagen, wir sind die Vorband für die PGA
Die
Championship.
Vorband für PGA, Oak Hill ist es, glaube ich, in New York. Nein, super. Und das, ich meine, ich habe jetzt die ganze Stunde, die wir jetzt geredet haben, ich meine, ich spüre irgendwie, dass du diesen Sense of Growing the Game richtig ernst nimmst und auch vorlebst. Also super. Bist du der einzige Europäer, der jetzt bei den, der rumläuft mit den Amis, bei den World Championships?
Es gibt
Oder?
ein paar, Europäer, zwei Engländer, die aber jetzt inzwischen in den USA leben. Also der Einzige, der wirklich hin und her fliegt. Ja, ich hoffe, dass sich das wieder anders entwickelt, weil 2019 war das nicht so. Da war noch ein Joe Miller dabei, ein Emil Rosberg, ein Jordan Brooks, ja, verschiedenste Leute. Hat sich jetzt ein bisschen dezimiert und ich bin nur noch alleine. Aber ich hoffe, dass durch dieses Event, wo die eben genannten auch alle wieder am Start sein werden, dass sich das dadurch wieder in die Richtung entwickelt, dass es wirklich, weil, hey, die Leute da drüben, ne, die schimpfen sich World Long Drive, aber die haben jedes Event in den USA, das ist eigentlich US Long Drive, ja. Deswegen, deren Ziel ist es aber, das alles auch global weiterzuentwickeln und da ist das jetzt ein Startpunkt.
Es dauert ja alles ein bisschen länger, bis es nach Deutschland rüberschwappt, aber irgendwann kommt es, so wie Breakfast TV, irgendwann ist es dann auch mal da, denke
Genau.
ich mal. Martin, eine Frage muss ich dir noch stellen. Wir hatten in den letzten Shows, als Marc noch dabei war, immer eine Quick Nine gemacht. Und
Oh ja.
eine Frage möchte ich gerne davon beibehalten. Nur eine. Weil sonst sitzen wir noch eine Stunde hier. Du gewinnst zum zweiten Mal hintereinander, à la Zubac und Berkshire, wieder die World Long Drive Championship. Und du gehst mit deinen Kumpeln in eine Karaoke-Bar und du musst singen. Was ist das erste Lied, was du singst? Und was ist das letzte Lied, was du singst?
Das Letzte ist bestimmt sowas wie My Heart Will Go On oder
Oh
so. Was
Gott!
ganz Schlimmes, irgendwas.
Jack,
Ja.
Jack.
Und das Erste, weil ich so gute Laune habe, ist bestimmt so von DJ Ötzi, Hey Baby oder sowas. Sowas. Also es ist auf jeden Fall, du, wenn es um Karaoke geht, dann wird es ganz schlimm, das ist klar.
Ja, deswegen die Frage. Deswegen die Frage. 21.05. Burgwedel.
Jawohl.
Zuschauer willkommen.
Oh, und ganz bestimmt. Wir haben eine ganz große Tribüne, zwei etwas kleinere Tribünen an der Seite. Wir erwarten 1500 Leute. Freier Eintritt, kommt vorbei.
Hallo, das werden wir auch hier nochmal promovieren. Lieber Martin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest halb so viel Spaß wie ich. Super Zeit. Jederzeit gerne wieder. Alles Gute diese Saison wünsche ich dir und ich sage damit Tschüss und auf Wiedersehen nach Bayern to the Linksland. Ciao.
Vielen, vielen Dank, ciao.